Wenn man sich das ein bisschen weiter und näher ansieht, was die Leute dazu bewegt, diese Behauptung aufzustellen, dann kriegt man in etwa folgendes Bild. Sie können es jetzt in der Zeitung ansehen. Ich versuche es hier auch ein bisschen noch zu explizieren. Ihr Bild ist das folgende, dass die Neurobiologie in ihrem Forschungsstand im Moment in der Lage ist, gegeben bestimmte Umweltreizungen, bestimmte Hirnmuster herauszufinden, die auf eine regelmäßige Art und Weise korreliert sind mit diesen Umweltreizungen. Also im einfachsten Sinn, das ist ein Beispiel, das ich unten zitiere, das der Gerhard Roth auch gibt. Sie haben eine Umweltsituation in dem Sinn, dass Sie auf einer Wiese, Sie liegen auf einer Wiese im Sommer oder Sie stehen auf einer Wiese und schauen auf die Wiese. Das ist die Umweltsituation und Sie haben eine Musterbildung im Gehirn. Sie stehen nicht nur auf der Wiese, sondern Sie sind auch verdrahtet mit den entsprechenden Mikromessgeräten und die Mikromessgeräte stellen fest, dass, wenn Sie da runterschauen auf die Wiese, ein bestimmtes Verteilungsmuster, Aktivitätsmuster in Ihrem Hirn stattfindet. Ja? Dann, Sie können sich auch nach vorne setzen. Ich meine, ich denke nicht, dass ich sehr leise spreche. Ja? Ich müsste echt schreien. Ja? Oder hören alle miteinander da hinten zu schlecht? Dann geht's, okay. Es wird das Fenster auch, es wird auch ein Teil des Fensters sein, nicht? Okay. Also Sie haben dieses Muster und wenn Sie, das würde ich Ihnen einfach glauben, den Neurobiologen, wenn Sie jetzt Ihren Blick ändern und nicht auf die Wiese schauen, sondern in den Himmel sehen, dann ändert sich Ihr Muster. Also scheint mir komplett plausibel zu sein, warum sollte das nicht sein? Die interessante Idee, die dahinter jetzt ist und die Leute auszunützen versuchen, ist zu sagen, okay, unter diesen Bedingungen kann ich doch sagen, die Musterbildung beim Betrachten der grünen Wiese ist das, was das Grünerlebnis, was die Grünerfahrung ausmacht. Also das, was korreliert der Wirklichkeit, die darin besteht, dass es hier eine Grünaffektion gibt. Wissenschaft operiert auf die Art und Weise, dass sie geordnet solche Verbindungen, solche Korrelationen herzustellen sucht. Und also das ist mal ganz klar, nicht? Dazu brauche ich nicht sehr viel weitere Reflexion, dass Wissenschaft solche Korrelationen herzustellen sucht. Wenn man die Ökonomie nimmt, versucht man in der Ökonomie festzustellen, das ist ja auch durchaus eine empirische Geschichte, wenn ich so und so viele Steuerreduktionen einführe, wie wirkt sich das aus auf das Investitionsvolumen, nicht? Um etwas zu sagen. Sie können sich das leicht in jeder Wissenschaft nahe bringen, wie diese Korrelationsforschung ist. Und es ist ganz sicherlich berechtigt, diese Geschichte auch in der Neurobiologie anzusetzen. Die Frage ist jetzt, wie hängen diese Korrelationen, die an dieser Stelle erforscht werden können, wie hängen die zusammen mit der Verlässlichkeit von Erkenntnis? Das ist der springende Punkt, weil dass wir Korrelationen haben, werden wir einfach hinnehmen. Was wir nicht so leicht hinnehmen können, also was ich als ein Vertreter der Philosophie nicht so leicht hinnehmen kann, ist die Unterstellung, dass das mehr oder weniger sichere Herausfinden von Korrelationen schon ein Beitrag oder der Beitrag zur Verlässlichkeit ist. Also anders gesagt, dass ich, wenn ich mir betrachtende Person die Situation ansehe, eine Person steht auf der Wiese, sieht nach unten, ich schaue mir seine Hirnmuster an und sage, diese Person sieht grün. Das ist die Behauptung, nicht? Das ist der Punkt, wo ich aus Korrelationen, die ich herstelle, eine Behauptung gewinne. Und ich sage, diese Person sieht grün. Und warum? Wie begründe ich das? Die sieht deswegen grün, weil die Muster übereinstimmen. Das ist der Punkt, um den es hier geht.
In der Frage, wissen Sie da ein bisschen mehr noch dazu, zu diesem Abstraktionsprozess, der ja da sich einsetzen muss? Also, wenn man vorstellt, so ein Enzephalogramm schaut ja relativ komplex aus und man muss jetzt hier sozusagen einen Abstraktionsprozess einsetzen. Können Sie das ein bisschen explizit?
Ich kenne mich wirklich nicht sehr aus in der Stelle. Ich kann aber an der Stelle tatsächlich auf das Manifest verweisen. Einer der Gründe, warum das Manifest, finde ich, doch sehr respektabel ist, ist, dass sie sagen, es gibt drei Schichten, mit denen man da operieren muss. Die sinnliche Schicht, die ganz abstraktive Schicht und diese Mittelschicht. Die Mittelschicht ist das, was Sie gerade ansprechen. Und es steht in dem Manifest gänzlich deutlich dort, wir wissen dafür überhaupt noch nichts. Wir wissen von der Mittelschicht noch nichts, also das steht dort drinnen. Insofern kann ich mich auf die relativ gut ausreden. Aber und der Grund, warum ich gesagt habe, da gab es auch ein bisschen einen Abschleifungsprozess, ist, dass in diesem Manifest das, was ich Ihnen jetzt darstelle und was in dieser Behauptung, die Neurobiologie ist für die Wahrheit zuständig, drinnen ist, gerade in einer Weise zurückgenommen wird. Aber ich nehme das als nicht so sehr, für mich ist es nicht so sehr wichtig, dass das jetzt eine Verteidigung der philosophischen Sichtweise gegen die Neurobiologie ist. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, der also genuin philosophischer Punkt ist, über den man sich eigene Gedanken machen kann. Und um das deutlich zu machen, habe ich unter anderem ein anderes Bild genommen, jetzt nicht das Bild von der Nervenreizung und der Wiese, sondern in dem Fall war es das Bild der Nachrichten, die dem CIA vorliegen, über den internationalen Telefonverkehr. Das, glaube ich, kann man strukturell ziemlich ähnlich betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie haben diese riesigen Abhöranlagen, die irgendwo in Australien oder so dort im Pazifik stehen, und in diesen riesigen Abhöranlagen sammelt die National Security Agency, heißt nicht NSA, sammelt Impulse, also unglaubliche Mengen einfach von Daten, von Datenbits über alle Leitungen der mobilen und anderen Kommunikation. Das ist vergleichbar in etwa damit, dass unser Gehirn, wenn es in der Welt spaziert, um es sozusagen in einer unglaublichen Masse von Impulsen ausgesetzt ist, mit denen operieren muss. Und was ist jetzt der ganze Zweck dieser ganzen Datensammlung? Der Zweck ist, dass ein Amt wie der CIA dass die wichtigen Informationen darüber kriegt. Also zum Beispiel die Informationen, wann es einen Terroranschlag gibt. Das würden wir doch gerne wissen diesbezüglich. Und jetzt ist mal einerseits klar, wenn man das so nimmt, das war der Anlass meines Vergleiches, dass der CIA verständlicherweise überhaupt nicht nachkommt, auch nur diese ganzen vielen Informationen auch nur überhaupt zu sichten und zu übersetzen, weil es zu viele sind. Das heißt, es muss an dieser Stelle schon eine deutliche Einschränkung, eine Einschränkung des Sachbereiches geben. Das ist der Punkt, den man so ausdrücken kann, dass man sagt, um eine Abbildung zu erzeugen, man braucht, um eine Korrelation zu haben zwischen den Bereichen, braucht man eine Komplexitätsreduktion. Man muss das, was also an diesen unglaublich vielen Vorgängen, Impulsen und so weiter da ist, muss man reduzieren auf einen bestimmten Bereich, auf den hin man es abbilden kann. In dem Fall die Übersetzung in die englische Sprache, die bestimmten Leute lesen können. Aber diese Komplexitätsreduktion, selbst wenn sie geleistet werden könnte, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, diese Komplexitätsreduktion würde uns vielleicht einen ersten Schritt zur Wahrheit bringen, aber führt uns sicherlich nicht zur Wahrheit in dem Sinn, wie wir sie von Behauptungen gerne haben wollten. Und warum? Der simple Hinweis ist der, stellen Sie sich vor, aus diesen vielen Datenmengen übersetzen Sie an vielen Stellen das Wort Bombe. Ja? Es kommt Bomb, kommt im Englischen vor. Und Sie stellen sich jetzt vor, Sie haben eine Korrelation zwischen diesen Infos, da steht Bombe, also in verschiedensten Sprachen der Welt steht Bombe und das wird alles übersetzt in Bombe. Und was machen Sie jetzt? Sie schicken die Einsatztruppe dorthin, wo irgendjemand einen Sprachausdruck geäußert hat, den Sie aufs Englische, auf Englisch als Bombe übersetzen können. Das Desaster ist vorprogrammiert, das ist klar. Das Beispiel ist nicht ganz unrealistisch, weil Sie zum Beispiel an der Stelle können Sie das echt handhaben, wenn Sie Weblogs lesen, also nicht Blogs, sondern die Logfiles von Suchbegriffen für bestimmte Webserver, dann es ist es, glaube ich, schon wieder zurückgegangen, aber eine Zeit lang war es hochaktuell, dass man nach Bombenbau fragt. Ja. Also in den Logs meines Webservers ist die Frage nach Bombenbau massiv oft aufgetreten. Und ich nehme an, in den seltensten Fällen deswegen, weil die Leute geglaubt haben, dass sie bei mir oder irgendwo Angaben über den Bombenbau finden. Es gab das Gerücht, dass irgendwo die Baupläne von einer Atombombe im Web sind. Aber selbst wenn das richtig ist, können Sie sich leicht vorstellen, wie vollkommen counterproductive es nach dem ersten Schritt, nachdem das klar wird, die Fragen nach Bombenbau einzuschätzen, als eine sinnvolle Richtlinie dafür zu schauen, wo jemand wirklich nach Bombenbau fragt und zum Beispiel nicht danach fragt, wo jemand nach Bombenbau fragt, um nur die simpelste Iteration zu nehmen. Was soll dieser Hinweis? Was bedeutet dieser Hinweis? Der Hinweis bedeutet, dass, ich sage es jetzt in einer schon ein bisschen technischen Sprache, die darauf hinweist, wie Wittgenstein mit den Sachen umgeht, was ich Ihnen über Wittgenstein sagen werde, dass Isomorphie, das heißt also die Strukturgleichheit zwischen zwei Bereichen, einfach nicht genügend zur Wahrheit, nicht ausreichend zur Wahrheit. Mit einer Strukturgleichheit zwischen zwei Bereichen kommen Sie nicht dorthin, was Sie haben wollen, wenn Sie Wahrheit haben wollen. Warum? Sie wollen nicht einfach haben an dem Bombenbeispiel eine Strukturgleichheit zwischen diesen verschiedenen sprachlichen Äußerungen und dem englischen Wort Bombe oder sogar dem Konzept Bombe, sondern Sie wollen ja, das ist die ganze Pointe davon, ist ja nicht, dass Sie einfach diese Strukturgleichheit haben, sondern die Pointe davon ist, dass Sie sagen können, die sprechen über Bombe. Die sprechen wirklich über eine Bombe dort. Die sprechen über die Konstruktion zum Beispiel einer Bombe und das kriegen sie nicht dadurch heraus, dass sie feststellen, sie können das, was die sagen, ins Englische übersetzen als Bombe. Ich glaube, der Punkt, ich werde den Punkt noch deutlicher ausführen, wenn wir dann zum Wittgenstein kommen, terminologisch und systematisch genannt ist es so, dass man unterscheiden sollte, denke ich wohl, zwischen der Erforschung von Isomorphie-Patterns, also von korrelativen Patterns, und dem, was es heißt, etwas zu behaupten. Etwas zu behaupten ist nicht einfach abzulesen, das von irgendetwas abzulesen, dass es eine Korrelation gibt. Ich sage Ihnen noch ein anderes Beispiel, mit dem habe ich am vergangenen Mittwoch gearbeitet, wo es deutlich wird. Stellen Sie sich vor, einen Kilometeranzeiger. Der Kilometeranzeiger auf Ihrem Armaturenbrett zeigt 97.000. Sie sind eine vertrauensselige Person oder weniger vertrauensselige Person und denken sich, es hat niemand mit diesem Auto irgendetwas Böses getan und sagen, ja, dieser PKW ist 97.000 Kilometer schon gefahren. Wenn Sie das tun, tun Sie das auf der Basis einer Isomorphie, einer von Ihnen unterstellten Isomorphie, die darin besteht, dass Sie meinen, dass Sie eine Abbildung voraussetzen. Die Abbildung besteht zwischen der physischen Bewegung eines Gerätes im Laufe der Zeit und des Raumes. Das Ganze, ne, Kilometerstand eines Autos ist ein logisches Konstrukt, das drüber gelegt wird über ein Raum-Zeit-Raster, fokussiert auf dieses Gerät. Das betrachten Sie als die eine Struktur. Und dann gehen Sie aus davon, dass diese Struktur korreliert mit einer anderen Struktur, nämlich mit der Struktur, sei es digital oder mechanisch, von so Rädchen, von Diodenrädchen oder sonst was. Und Sie nehmen an, dass es eine Kausalbeziehung, Sie nehmen zweierlei an. Sie nehmen an, es gibt erstens eine Kausalbeziehung zwischen dem Fahren dieses PKWs zu dieser zweiten physischen Struktur, dass das mitläuft, dass es mitzählt. Und Sie nehmen an, dass es eine Abbildung gibt, die eine logische Abbildung. Das ist nicht einfach, also das Verhältnis zwischen dem Kilometeranzeiger und dem wirklichen Fahren des Autos ist nicht dasselbe wie zum Beispiel ist nicht dasselbe Verhältnis wie das Verhältnis zum Beispiel zwischen den Zündkerzen und dem explosiven Gemisch. Dass die Zündkerzen eine Explosion auslösen im Motor, ist nicht von der Art der Isomorphie. Es ist eine Kausalbeziehung. Viele, viele Kausalbeziehungen gibt es in dieser Weise. Was Sie in diesem Fall mit dem Kilometerzähler haben, ist einerseits eine Kausalbeziehung, so wie die Zündkerzen führen zu einer Explosion. Zweitens aber legen Sie über diese Kausalbeziehung drüber eine Isomorphievermutung, eine Korrelationsvermutung, also zwischen dem Zünden der Zündkerze und dem Explosionsprozess gibt es in diesem Sinn nicht eine Korrelation, da gibt es sozusagen eine Kausalauslösung. Sie nehmen eine Korrelation an zwischen diesen beiden Dingen und der wichtige Punkt ist jetzt der, dass wir alle natürlich an bestimmten Stellen bereit sind, naiv zu sagen, na gut, der hat 97.000 Kilometer. Warum? Weil wir nehmen die Korrelation an und wir nehmen die Kausalität an, aber dass das stimmt, steht auf einem anderen Blatt. Selbst wenn wir eine Korrelation annehmen und selbst wenn wir akzeptieren, es gibt diese Korrelation, kann gut sein, dass dieses spezielle Auto so organisiert ist, dass immer nur die Hälfte der Kilometer gezählt wird. Wenn die Hälfte der Kilometer gezählt wird, dann ist es eine geregelte Koordination. Gibt es überhaupt nichts zu sagen. Eine Isomorphie, ganz genauso wie die 1:1 Isomorphie. 1:1,5 ist keine schlechtere Isomorphie wie 1:1. Sollten wir dann 97 dort lesen, gibt es die Kausalität und es gibt die Isomorphie, aber es gibt nicht die Berechtigung der Aussage zu sagen, dieses Auto ist 97.000 Kilometer gefahren. Das ist dieselbe, ist nur eine Variante des Punktes über die Bombe. Ne? Das ist also, ich will es einmal dabei belassen an dieser Stelle und zurückgehen zu den Probefällen. Haben mir sozusagen den Spaß gemacht, das hier noch ein bisschen auszudiskutieren. Das sieht man nun leider gar nicht. Aber Sie können es, wenn Sie es im Web ansehen, kann man es schon viel, viel deutlicher sehen. Vielleicht haben Sie die Geschichte verfolgt. Unter der Diskussion ist Busch verkabelt. Man hat bei der Überprüfung der Bilder von den TV-Diskussionen zwischen Bush und Kerry hat man festgestellt, dass es am Rücken von Bush ein eigentümliches Kästchen zu geben scheint. Und dann hat man auch das Ohr auch genau untersucht und es scheint auch so zu sein, dass im Ohr eine kleine Sendestation da drinnen war. Warum ich das jetzt hier nenne, weil es sich sehr gut eignet zur Diskussion, zur Verbindung dessen, was ich Ihnen einerseits gesagt habe über unser Interesse am Wahrheitsproblem. Also wir als Fußgänger und Fußgängerinnen haben ein Interesse am Wahrheitsproblem und wir werden konfrontiert mit Aussagen der Psychologie, Neurobiologie und so, dass die etwas über das Wahrheitsproblem beizutragen haben. Ich will das Beispiel nehmen, um Ihnen ein bisschen deutlich zu machen, was der Unterschied zwischen den Isomorphien, den Korrelationen und dem Thema der Wahrheit ist. Und auch um ein bisschen zu beschreiben, worauf man alles achten muss, was sozusagen der gesamte Rahmen ist, was das Bild ist, das man im Auge behalten muss, wenn man über Wahrheit diskutiert. Wenn ich so ein Bild nehme, so wie die Leute, die das ein bisschen mal gesehen haben in der Betrachtung der Fernsehsituation, ist das Wichtigste wichtig zu sehen und der Anfang ist mal der zu sagen, das ist natürlich ein wenn Sie es besser sehen würden, wäre es noch deutlicher, eine Quelle von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Sinneseindrücken. Da können Sie alles Mögliche sehen oder nicht sehen. Da drauf, es ist nicht vorgegeben, es ist nicht gesagt, dass etwas an dieser Stelle besonders wichtig oder nicht wichtig ist. Und in unserer normalen Umgangsweise miteinander und mit der Welt befinden wir uns im Prinzip ebenso ständig unter Einflüssen, die nicht prädeterminiert sind. Also man lebt nicht so, dass man immer nur auf Behauptungen aufstellt oder Behauptungen widerlegt, sondern vieles Unterschiedliche bewegt uns und kommt an dieser Stelle sozusagen rein über die sogenannten Pforten der Sinne. Der wichtige Punkt ist nun allerdings der, dass dass unter den Betrachtern dieser Bilder irgendjemand mal gesagt hat, hoppla, was ist das? Da sehen Sie es. Was ist denn das? Das fällt mir auf. Das fällt mir auf, das ist was Sonderbares. Ist das eigentlich da? Trägt er einen Panzer oder was ist das? Dann hat er begonnen, die Muster zu vergleichen. Es gibt eine eigene Bildgalerie diesbezüglich schon. Das ist die, ich hoffe, es funktioniert noch. Vergangene Woche hat es noch funktioniert, ja. Bush-Wired. Da haben Sie ungefähr 20, 30 von diesen Bildern. Für meinen Zweck sind sie jetzt deswegen instruktiv, als ich sagen würde, beim Versuch zu korrelieren, beim Versuch, gemeinsame Muster herauszufinden innerhalb dieser Sinneseindrücke, in dem Fall sind es halt Bilder, aber müssen nicht nur Bilder sein, sind wir mal ganz schön unterwegs, wir sammeln sozusagen Indizien, wir sammeln Inputs und wir unterscheiden, obwohl diese Bilder verschiedenes Format haben, verschiedene Farbe haben können und so ähnlich, finden wir heraus, unter einem bestimmten Zweck, welche Muster uns da interessieren könnten. Jetzt ist die Frage, was haben die Schneider, was hat die Republikanische Partei gesagt? Die Republikanische Partei hat gesagt, der Schneider hat sich geirrt. Das ist so. Ja? Die haben gesagt, der Bush hat einen schlechten Schneider. Und das ist der Punkt des Übergangs von Korrelationen und Isomorphien zu Behauptungen, ne? Zu Wahrheit und Falschheit. Ich hoffe, das ist Ihnen klar, was die Pointe daran ist. Wir können, wenn wir in Demokraten und Republikaner gespalten sind hier, können wir die Materialien hier durchschauen und durchschauen, und wir können mehr oder weniger überzeugende, gute Beispiele dafür finden, dass es hier eine Strukturübereinstimmung gibt, dass es eine Strukturgleichheit gibt, dass der Busch in so und so vielen Bildern dieses Item an seinem Anzug hat und der Carrie nicht zum Beispiel. Der nächste wichtige Schritt, wenn es darum geht, damit etwas anzufangen, ist zu sagen, was behaupte ich jetzt? Ich kann vielleicht behaupten, und wir können uns vielleicht einigen, wenn wir die Sachen genau sehen, nicht? Können wir uns einigen darauf, dass es da was zu sehen gibt. Aber der nächste Schritt, so ähnlich wie wir uns einigen können, dass das, was die Person gesagt hat, auf Indonesisch gesagt hat, auf Englisch Bombe heißt. Nicht? Was der nächste wichtige Punkt ist, was heißt das? Was kann man behaupten diesbezüglich, was man da sieht? Nicht uninteressanterweise, wenn Sie die Diskussion verfolgt haben, ist die erste Reaktion der Bush-Manager, nachdem das aufgekommen ist, die erste Reaktion war, die Bilder sind getürkt. Das heißt, sie haben geglaubt, das sind Fälschungen. Das sind Fälschungen, dann hat man weiter, also sind Fälschungen der Bilder. Es gibt auf dieser Ebene also keine Verlässlichkeit dessen, woraus wir die Muster extrahieren. Das war die erste Reaktion, das ist dann nicht aufrecht zu halten gewesen, weil man festgestellt hat, dass das in TV-Aufnahmen, die nicht getürkt werden konnten, auch auftritt. Aber das ist eine Frage, die lassen wir hier auf sich beruhen. Mein Punkt ist, dass die Relevanz und die Bedeutung des Übergangs von solchen Mustern zu Behauptungen an dieser Stelle, denke ich, doch sehr deutlich zu greifen ist. Und jetzt ist die nächste Frage die, wie beschreibt man das? Wie soll man sagen, was dabei passiert? Ich denke, das ist an diesem Beispiel recht gut zu sehen. Es handelt sich um Stellungnahmen, es handelt sich nicht darum, Muster zu vergleichen, sondern es handelt sich darum, auf der Basis des Vergleichs von Mustern Stellung zu nehmen. Stellung zu nehmen in einem Gesprächskontext, um es mal ganz allgemein zu sagen, in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem man jetzt eine Behauptung aufstellt. Und was heißt eine Behauptung aufstellen? Behauptung aufstellen heißt, einen Sprechakt zu produzieren, eine Lautfolge zu erzeugen, für die ganz bestimmte Bedingungen gelten. Und die Bedingung, die an dieser Stelle wichtig ist, ist, dass man diese, jetzt wird es redundant, oder es beginnt es sich langsam im Kreis zu drehen. Die Bedingung ist, dass man das behaupten kann, dass das wahr ist, dass man dem widersprechen kann, dass es wahr oder falsch ist oder sowas Ähnliches. Sind also Sprachäußerungen, die nicht einfach so dahergeredet sind, sondern die zum Beispiel auf der Basis von Korrelationen festgehalten werden können, behauptet werden können, bei denen man stehen bleiben kann, auf die man sich festlegen kann, wie immer man das jetzt nennen mag. Wichtig ist, das ist jetzt mein zweiter Fall, da komme ich in die Situation, die jetzt schon andeutet, warum das dann in Richtung Frege geht. Wichtig ist, dass diese Sprachäußerungen, um die es da geht, die man möglicherweise durch Korrelationen sozusagen begründen kann, die nicht einfach in der Vervielfältigung von Korrelationen bestehen, dass diese Sprachäußerungen einen sehr wichtigen Zentralpunkt, also eine sehr wichtige zentrale Eigenschaft haben. Kurz gesagt, dass es keine Namen sind. Es geht nicht um Namen. Es geht also um Behauptungen jetzt, wenn wir uns darauf einigen können. Ich sollte das eine vielleicht hier schon gleich dazu sagen, damit bestimmte Fehlinterpretationen weniger schnell aufkommen. Was ich jetzt gesagt habe mit Behauptungen, also Behauptung heißt einen Sprachausdruck auf der Basis möglicherweise einer Korrelation, aber einen Sprachausdruck festhalten, zu sagen, er ist wahr, ihn zu verteidigen gegen Angriffe, die im Prinzip darauf hinauskommen, dass man diesen Ausdruck nicht festhalten kann, dass man nicht sagen kann, so ist es. Wenn das, also diese Rolle im Sprachspiel der Behauptungen und Widerlegungen, wenn das als das zentrale Feature des Wahrheitsbegriffes angenommen wird, dann ist die Vorstufe, in der ich das jetzt hier eingeführt habe, aus pädagogischen Gründen, nämlich die Vorstufe der Korrelation, der Isomorphie, die ist selber nicht unumgänglich. Es geht nicht, es ist vorstellbar, dass wir die Frage etwas in der Diskussion behaupten oder widerlegen, dass wir das diskutieren, unabhängig davon, ob es für das, was wir da behaupten oder widerlegen, ein solches Korrelationsmuster gibt. Ob wir Korrelationen von der diskutierten Art voraussetzen müssen, damit wir sinnvoll reden darüber, was es heißt, etwas zu behaupten oder widerlegen zu können. Das, ich sage es terminologisch kurz gefasst, das ist das Thema, ob man Wahrheit abgesehen von der Korrespondenztheorie diskutieren kann. Ob es nur eine einzige Richtung, einen einzigen Weg zur Wahrheit gibt, und das ist der, dass man eine solche Übereinstimmung, Korrespondenz zwischen Denken und Wirklichkeit zum Beispiel hat. Und auf der Basis dieser Korrespondenz könnte man dann zu einer Wahrheit kommen. Das ist eine extrem verbreitete, historisch einflussreiche Art und Weise, die Sache zu sehen. Ich denke nicht, dass das sehr hilfreich ist. Also eigentlich ist die Zeit dieser Auffassung vorbei. Das muss ich extra diskutieren. Ich kündige es Ihnen nur an. Systematisch ist es so, dass dieses Problem an der Stelle hängt, wo man sagt, wenn ich drüber rede, unter welchen Umständen du was behaupten oder widerlegen kannst, muss ich dann zurückgehen auf eine Korrelation oder nicht. Das wollte ich also nur einschieben vorher. Jetzt der Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist, nämlich die systematische Trennung zwischen zwei Arten von Sprachausdrücken. Und das ist etwas, was in der Wirksamkeit und in der Folge, die es sozusagen ausgelöst hat, auch wiederum auf Frege zurückgeht letztlich. Es gibt Sprachausdrücke, die wir festhalten und an denen uns sehr viel liegt und die nicht so funktionieren wie Behauptungen. Und es ist ganz entscheidend zu sehen, wie das Verhältnis zwischen diesen beiden ist. Und um Ihnen das sehr deutlich zu sagen, und diese Sprachausdrücke sind Namen, soll man dazu sagen. Um Ihnen das an dem einen Beispiel sehr sozusagen drastisch, blutrünstig zu illustrieren, habe ich diese kleine Story aus einer Fernsehserie hierher geschrieben. Ein Polizist ist in einen Hinterhalt geraten, wird von den Gangstern zu Tode gequält. Kurz bevor er stirbt, trifft das Rettungsteam ein. Das Opfer kann noch Francis stammeln, ein Zeichen der Wiedererkennung. Im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass damit der Verräter genannt werden sollte. Was ist damit gemeint? Sie haben wiederum eine Situation der Sinnesaffektion, wo Sie viele verschiedene Infos kriegen. Sie kennen die Situation, der arme, gemarterte Polizist hängt dort und sagt Francis. Was heißt das? Das ist an dieser Stelle jetzt keine Korrespondenz, sondern es ist ein Sprachausdruck, der untersucht werden muss, daraufhin, was es überhaupt für ein Sprachausdruck ist. Es könnte ein Sprachausdruck sein, es könnte an der Stelle heißen, Francis als Reaktion, du bist Francis, eine Wiedererkennung oder eine Freude, oder Gott sei Dank, dass du da bist oder sowas ähnliches. Also es kann funktionieren als Freudenruf, es könnte funktionieren als Rufen, komm her oder sowas ähnliches, kann auf diese Art und Weise funktionieren. Es kann aber in dieser Situation auch, das ist die zweite Interpretation, es könnte auch als eine Aussage, als eine Behauptung, eine Mitteilung verstanden werden. Und zwar, weil sozusagen der Polizist knapp am Hinscheiden ist, hat er keine weiteren Ressourcen mehr. Er will aber in Wirklichkeit sagen, Francis ist der Verräter. Sie kennen, haben alle schon so einen Film gesehen, in dem das in etwa so aussieht. Und Sie können, und es ist klar, womit das spielt, nicht? Es spielt genau mit dem Punkt, dass die Nennung, also dass ein Ausdruck, dass man an dem Ausdruck selber, an dem gesprochenen, an der gesprochenen Lautfolge Francis, kann man nicht per se herausfinden, wie diese Lautfolge funktioniert. Das ist das eine. Es bleibt sozusagen ein bisschen im Unentschiedenen. Und das Zweite, was an der Stelle instruktiv ist, warum ich sie genannt habe, ist, dass eine Interpretation dessen, was mit dieser Lautfolge passiert, ist die, dass etwas gesagt werden soll und das, was gesagt werden soll, ist wahr oder falsch. Nämlich, er ist der Verräter und nicht der Verräter. Das führt zu einer Aufklärung möglicher anderer Verbrechen. Und wenn sich das mit dieser Lautfolge verbindet, dann ist es klar, dass unter dieser Voraussetzung, nämlich dass das ein Satz ist, Sprache anders funktioniert als unter der Voraussetzung, dass das ein Name ist. Wenn das nur ein Name wäre, würde das zu anderen innersprachlichen Folgerungen führen. Was ist der Grund davon, dass ich das Ihnen hier so sage? Klassisch, also in der sprachanalytischen Tradition, klassisch gesagt, der Ort der Wahrheit ist der Satz. Dort, wo Wahrheit in Frage kommt, sind Aussagen und nicht Namen. Der Name Francis ist nicht von der Art, dass er behauptet oder widerlegt werden kann. Ein Name kann nicht behauptet oder widerlegt werden. Wir brauchen einen Sprachausdruck anderer Art. Diese Francis-Geschichte ist natürlich deswegen etwas infam gewählt, weil ich, um den Effekt zu erzielen, den ich jetzt erzielt habe, einen ganz einfachen Sprachausdruck, bei dem man nichts anderes, da sieht man keine Infrastruktur in dem Sprachausdruck, das könnte genauso gut ein Name sein, nehme und sage, hin und wieder ist es so, dass wir einen ganz einfachen Sprachausdruck nehmen und der fungiert als Satz. Man kann an der Stelle, wie ich es eben beschrieben habe, sagen, das hat eine Tiefenstruktur. Diese Lautfolge wird von uns auf eine bestimmte Art und Weise anders geparst, könnte man computertechnisch sagen. Also die logische Infrastruktur, die wir dieser Sprachäußerung unterstellen, ist eine komplexere, als die Oberfläche zu zeigen scheint. Was das bisschen das Infame dabei ist, ist, dass es davon ablenkt oder abblendet, dass Sätze in der Regel natürlich auch an der Oberfläche komplizierter aussehen als Namen. Also Wolf in der Mauer ist die andere Seite. Kleiner Klammer Bemerkung. Es gibt auch Namen, die sind sozusagen sprechende Namen, die klingen wie Sätze, sind aber Namen. So ähnlich gibt es sagen wir mal, Ausdrücke, die klingen wie Namen und sind aber Sätze. Wichtig ist zu sehen, dass Wahrheit eine Rolle spielt ab dem Zeitpunkt, ab dem Sprachausdrücke als Sätze funktionieren. Über einen Namen kann man nicht diskutieren, habe ich hierher geschrieben. Und jetzt kommt als nächstes, das war für heute noch vorgesehen, eine dreifache Betrachtungsweise. Mit dieser Betrachtungsweise wollte ich ansprechen, Sie können sich sie auch dann ansehen, dass wenn wir mal so weit sind, dass wir Sätze als den Ort der Verhandlung von Wahrheit auf der Basis möglicherweise von solchen Mustern haben, dann gibt es klassisch, wird Ihnen nichts Neues sein, eben die Wahrheitsfanatiker, haben wir im vergangenen Semester sie genannt, also diejenigen, die darauf Wert legen, dass es diese Art von Wahrheit gibt, nach der wir uns richten, wenn wir Behauptungen aufstellen, und es gibt die skeptische Gegenbewegung, die sagt, das ist alles ein bisschen ein schlechter Traum, es ist eine Machenschaft, es ist etwas, was wir nicht so akzeptieren können, vor allem, also der ganze, es ist etwas Dogmatisches, sagen wir mal so, und es gibt das In-Between. Über diese Dinge sage ich jetzt mal direkt nichts, vielleicht frage ich Sie als erstes noch, ob Sie etwas hinzufügen wollen, dem, was ich gesagt habe.
Um zu einem wahren Satz zu kommen, und der falsche auch, brauchen wir eine Bewertung zum Beispiel dieses Namens.
Eine Bewertung des Namens, wie ist das gemeint?
Ja, oder Wahrheitsbelegung mit der logischen Struktur.
Das ist schon ein sehr trickreiches und vielgestaltiges Problem. Ich würde das so aufgreifen, dass ich sage, die Schritte sind tatsächlich zu unterscheiden. Es gibt Lautereignisse oder Schriftereignisse. Als Schriftereignisse sind die mal noch gar nichts, sind einfach Vorkommnisse. Also als Schrift- oder Lautereignisse sind das Vorkommnisse. Was muss ich tun, um von diesen Schriftereignissen in Richtung Wahrheit kommt in Frage für Sie zu gehen? Da gibt es jetzt sozusagen zwei Antworten, die ich nenne. Die eine Antwort, die in Richtung dessen geht, was ich hier mit der Korrelation und der Isomorphie gesagt habe, ist die, eine Antwort wäre die zu sagen, ich muss schauen, ob es eine Korrelation gibt zwischen diesem Laut- oder Schriftevent und einem zweiten Ausschnitt der Wirklichkeit, sage ich mal so, etwas, eine Korrelation, von der ich sagen kann, das, was da gesagt wird, korreliert mit dem, worüber es gesagt wird. Es gibt sozusagen einen Satz und eine Wirklichkeit, die ihr entspricht. Und wenn ich das gefunden habe, wenn ich gefunden habe, zum Beispiel die Wirklichkeit dahinter ist, also es gibt das Bild und das Bild korreliert dem, der trägt was unterm Anzug, dann bin ich soweit, die Frage stellen zu können, was kann ich sagen über diese Korrelation? Nicht? Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist die, zu sagen, ich nehme diesen Umweg über die Isomorphie und die Korrelation nicht und frage mich eher das Folgende. Da gibt es ein Laut-Event oder ein Schrift-Event und dieses Schrift-Event bedeutet was. Das bedeutet etwas. Die Frage ist jetzt, wie kann ich erklären, was es ist, dass es etwas bedeutet. Aber das kann ich jetzt hier noch nicht bearbeiten. Und wenn das etwas bedeutet, wenn es etwas bedeutet, dann kann ich das formalisieren als die Zuordnung von einer Bedeutung zu einem Zeichensystem. Ich habe ein Zeichensystem, dem Zeichensystem, also bestimmten Ausdrücken des Zeichensystems ordne ich eine Bedeutung zu. Und auf diese Art und Weise, dem Zuordnen der Bedeutung, komme ich dann zum Zuordnen auch von Wahrheit. Aber das ist eine der Geschichten, die dann der Taske diskutiert. Das ist semantische Wahrheitstheorie.
Ja, ja. Diese Namen haben eine zweite Bedeutung, wenn sie immer im Kontext waren. Namen per se.
Namen per se. weder sowohl Namen als auch Sätze haben Kontext. Ja.
Auch der Satz braucht Kontext.
Richtig.
Aber der Satz allein könnte eine Aussage treffen, weil der Name nicht kommt.
Richtig.
Das meine ich jetzt.
Okay, gut. Ja, das würde ich auch so sehen. Ja.
Kann man ja nur in Kontext
überhaupt ein. Richtig. Gut. Okay, wenn Ihnen noch was einfällt dazu, schreiben Sie unter Diskussion.